Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Tag 2 auf unserer Demokratietour und die insgesamt 5. Station nach dem anstrengenden Tag heute Morgen. Herr Korte, haben Sie gut geschlafen?
Ich schlafe immer gut, wenn ich mich von Ihnen erholen kann.
Umso schwerer war es dann heute Morgen aus dem Bett zu kommen, weil Sie wussten, dass wir uns direkt wiedersehen.
Ja, und dass viele anstrengende Stunden ja bevorstehen, das macht die Freude auf den Tag eigentlich nicht größer.
Ich habe mich sehr gefreut, weil ich ja, Anstrengungen spornen mich ja zu Höchstleistungen an, deswegen versuche ich ja so viele Zeit mit Ihnen zu verbringen. War aber tatsächlich auch etwas geschlaucht gestern, auch aufgrund der ganzen Eindrücke, die wir natürlich gesammelt haben und die wir auch bestimmt heute sammeln werden, denn es hat uns in unserer 5. Station in den rheinhessischen Süden verschlagen. Wir sind die schöne B9 mit unserem Tourbus langgefahren und sind in Aich gelandet und sitzen hier in einem sehr gemütlichen und schönen repräsentativen Zimmer bei dem Verbandsbürgermeister aus Aich, Maximilian Abstein. Hallo, Herr Abstein.
Herzlich willkommen.
Schön, dass wir hier sein dürfen, Herr Abstein. Ein kurzer Abriss über Ihre, wie ich sehr finde, interessante Biografie. Sie sind ja mittlerweile schon seit 2016 Verbandsbürgermeister. Das heißt, Sie sind mit, wir haben vorhin besprochen, Anfang 30, also 32 in dieses Amt gekommen, sind mit, ich glaube, 91% wiedergewählt worden bei der letzten Wahl. Und haben wir hier auch ein anspruchsvolles Aufgabengebiet vor sich. Deswegen ist es sehr schön, dass wir hier vorbeikommen dürfen. Wenn Sie jetzt so auf Aich blicken, beziehungsweise auch auf Ihre persönliche Vita, die ich gerade skizziert habe, wie sind Sie denn in die Politik reingekommen? Und wie schafft man es so lange an der Spitze einer Verwaltung in so jungen Jahren zu bestehen?
Gute Frage. Kurz überlegen, wie war es damals? Ich habe damals Abitur gemacht, hatte dann auch irgendwann mich für meinen Ort und für meine Verbandsgemeinde, für meine Region interessiert, habe da die einzelnen Themen wahrgenommen, die da vor Ort immer so wieder eine Rolle spielen, habe dann auch gesagt, für mich selbst nicht immer nur meckern oder kritisieren, bring dich doch ein. Und dann war der erste Schritt, irgendwann für den Ortsgemeinderat in Mettmann zu kandidieren. Bin dann auch reingerutscht, habe dann auch meine ersten Schritte im kommunalen Bereich gemacht, auf einer Ebene der Ortsgemeinde, also Erfahrung gesammelt. Und dann hat sich das so unbewusst immer weiterentwickelt, weil für mich immer die Maxime vorsteht, nicht nur meckern, sondern wenn man meckert, muss man auch versuchen, was zu ändern. Also das ist vielleicht auch das, was Kommunalpolitik meiner Ansicht nach ausmachen sollte. Wenn man Probleme sieht oder eine gewisse Veränderung vornehmen möchte bei sich vor Ort, dann muss man auch aktiv werden. Also selbst aktiv werden, ansonsten kommt oft nicht das, was man sich wünscht. Das ist ja wie im Privaten so, gehe ich davon aus, dass das dann auch aufs Kommunale so abbildbar ist. Und letztendlich, wir hatten einen alten Ortsbürgermeister in Meckenheim, der war ein Vierteljahrhundert, 25 Jahre im Amt. Für den stand dann irgendwann fest, dass er dieses Amt nicht mehr wahrnehmen möchte. Und da wurde schon ganz viele Personen in Meckenheim gefragt, ob denn das nicht etwas für mich wäre. Hat mich natürlich da sehr geschmeichelt gefühlt. Letztendlich habe ich dann auch irgendwann die Entscheidung getroffen. Das haben anscheinend viele Bürger als gut empfunden, weil ich auch keinen Gegenkandidat hatte. Das hat jetzt nicht so heißen, dass ich mir immer wünsche, dass ich keinen Gegenkandidat habe, aber es ist ja ein Zeichen, dass da eine große Zustimmung herrscht, auch von den politischen Parteien damals, wurde dann ins Amt gewählt und letztendlich hatte ich dann fast zwei, drei Jahre später dieselbe Situation auf Verbandsgemeindeebene. Mein Amtsvorgänger Gerhard Kiefer war schwer krank. Es stand fest, dass er nicht mehr kandidieren wird. Es war auch fraglich, ob er die Amtszeit noch so durchstehen kann. Er hatte COPD, Endstadium. Letztendlich ist er dann irgendwann gestorben und dann kam auch wieder die Frage oder die Person an mich auf mich zu, die gefragt haben, Max, wer Verbandsbürgermeister, nicht etwas für dich? Und natürlich auch wieder groß überlegt, letztendlich viel Verantwortung, ein komplett anderer Lebenslauf, den man dann einschlägt. Ich war damals bei einer Drogenberatungsstelle in Worms als Jurist angestellt. Jetzt komplett auf den kommunalen Bereich beruflich zu gehen, ist natürlich schon eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss. Und nach reichlicher Überlegung, auch Rücksprache mit meiner Familie, bin ich dann zu der Entscheidung gekommen, ja, versuch's. Und es hat geklappt. Und Dann vor 2 Jahren stand die Wiederwahl an und dann stellt man sich auch wieder die Frage, macht's dir Spaß? Möchtest du weitermachen? Erfüllt es das? Machst du die Arbeit gut? Das ist ja am wichtigsten. Alle Bereiche haben Ja gesagt quasi oder die Fragen wurden positiv beantwortet. Habe ich mich wieder um das Amt beworben und wie Sie ja gesagt haben, mit einem recht guten Ergebnis dann wieder gewählt worden. Und ja.
Herr Gorde klingt nach einer politischen Bilderbuchkarriere.
Ja, idealtypisch kann man sagen, dass die Person, die im Antritt dahinter steht, sich motiviert in die verschiedenen Aufgabenfelder einführt und dass das offenbar Wählerinnen und Wähler auch merken, sonst würden sie ja nicht einen wiederwählen oder mit so hohen Werten in so ein Amt bringen. Das wünscht man sich. Das sind ja kommunale Kümmerer. Und das wäre auch meine Frage über das Kümmern hinaus. Wie sehen Sie denn Ihren eigenen Gestaltungsspielraum, den Sie so haben? Was sind die Vorgaben, von denen Sie eher folgen müssen, der Bezirksregierung, der Landesregierung, also übergeordnete Einrichtungen? Welchen Spielraum haben Sie hier, den Sie einbringen können, um mit den Bürgern hier vor Ort auch etwas gestalten zu können?
Also der Anspruch oder die Ansicht der Bürger, was ein Bürgermeister machen kann, sei es jetzt ein Ortsbürgermeister oder ein Verbandsbürgermeister, ist relativ hoch. So hoch, wie er in der Realität gar nicht ist, leider, oder zum Glück, wie auch immer. Viele denken, man ist so ein kleiner König auf kommunaler Ebene.
Ja, wie so ein Chefredakteur, noch König.
Oder ein
Politiker. Kein kleiner.
Oder ein Professor, Doktor, ja.
Möglicherweise, aber entspricht ja nicht der Realität. Wir müssen uns auch logischerweise an Regeln halten, an Vorgaben halten. Und wir haben halt viele Vorgaben, die wir von höherer Ebene bekommen, die uns in unserem Wirken in Bahnen halten. Begrenzen wir jetzt das falsche Wort, aber woran wir uns ja natürlich auch orientieren müssen. Sodass der Gestaltungsspielraum nicht so groß ist, wie viele denken, aber immer noch so groß ist, dass man überhaupt gestalten kann und versuchen kann, gewisse Entwicklungen zu unterstützen oder zu initiieren. Das gibt viele fremde Umwelteinflüsse, die man wahrnehmen muss und die man dann auch fördern muss, wenn man gewisse Entwicklungen haben möchte. Genauso, wenn gewisse Fehlentwicklungen sind, kann man versuchen, diese zu verhindern oder abzumildern. Ich würde sagen, das Amt des Bürgermeisters ist oft ein Amt, wo man gute Antennen oder ein gutes Gespür haben muss, wo Wünsche oder wo ein Bedarf in der Bevölkerung besteht, wo es gewisse Entwicklungen gibt und worauf man eingehen muss, meiner Ansicht nach. Man ist quasi, Anwalt ist jetzt das falsche Wort, aber Kümmerer seiner Bürger oder von den Bürgerinnen und Bürgern einer Verbandsgemeinde.
Von den Ressourcen her, wie sieht das da aus, die finanziellen Spielräume?
Bescheiden, das werden Sie wahrscheinlich, wenn Sie mit Ortsvorstehenden oder mit anderen Kommunalvertretern das Gespräch suchen, überall zu hören bekommen. Unsere finanziellen Mittel sind äußerst bescheiden. Wie finanziert sich eine Verbandsgemeinde? Wir holen uns das Geld bei den Ortsgemeinden über eine Umlage. Wenn es den Ortsgemeinden schlecht geht und wir den Ortsgemeinden immer mehr wegnehmen, hat das natürlich gewisse Negativauswirkungen auf den Ortsgemeinden. Die haben dann weniger Geld, die haben jetzt schon wenig Geld, die müssen immer weiter an der Umlageschraube, ist das falsche Wort, nämlich an der Grundsteuerschraube drehen, um mehr finanzielle Mittel zu generieren, weil das Geld, was wir von Landesseite bekommen, vorne und hinten nicht ausreichen. Also wir würden uns wünschen, und ich glaube, da kann ich für alle Kolleginnen und Kollegen das Wort ergreifen, dass wir eine ausreichende, auskömmliche finanzielle Ausstattung vor Ort brauchen, damit wir unsere Aufgaben wahrnehmen könnten.
Wann hat denn das eigentlich begonnen? Sie haben ja schon sehr lange im Geschäft. Wann ist denn diese Schere immer weiter auseinandergegangen? Weil das ja ein klassischer Befund ist zur Daseinsvorsorge. Ne? Die Aufgaben werden mehr, die Sie machen müssen, aber die Ressourcen, die Sie dafür bekommen, reichen nicht aus. Also einer gibt es von oben nach unten praktisch weiter. Oder wenn Geld kommt, dann ist es immer zweckgebunden und nicht irgendwie zum Grundfinanzierung nicht da. Ich kenne das aus dem universitären Betrieb genauso. Die Grundausstattung, die man sich an so Lehrstühlen zur Grundfinanzierung wünscht, ist konstant und alles weitere Geld ist dann in der Regel zweckgebunden, was man sich zusätzlich organisieren muss. Das hilft am Ende aber nicht weiter.
Oh, ich kann jetzt auf 10 Jahre zurückblicken.
Ja, ja.
Anfang von den 10 Jahren, ich sage mal jetzt mal an den Ende der Regierung Merkel, als die Wirtschaft gepumpt hat, das Zinsniveau extrem niedrig war, war eine relativ gute Zeit für die Kommunen unterm Strich in Deutschland. Da haben wir ja auch unterm Strich, wenn man alle Kommunen betrachtet, dann relative positive Jahresergebnisse gehabt. Der Bruch kam meiner Ansicht nach mit Corona und darauf folgend mit Ukraine. Die Wirtschaft schmiert ab, das merken wir auch bei den Zahlen Gewerbesteuer, aber auch Steuereinnahmen. Die Zinsen steigen, das ist natürlich fatal, wenn diese zwei Zielkorridore auseinandergehen. Da merkt man dann relativ schnell, wie die Auswirkungen dann auch vor Ort sind. Dann zusätzlich dazu kommen gewisse weitere Entwicklungen, teure Energiepreise, die wir hatten, Inflation, die Baupreise sind extrem durch die Decke gegangen.
Aber können Sie nicht irgendwann auch sagen, Sie machen bestimmte Dinge nicht mehr? Kann man das nicht auch einmal dokumentieren?
Naja.
Wäre ja auch eine Möglichkeit. Sie machen gerne das Neue, aber bestimmte Dinge vom Alten können Sie nicht mehr machen. Ist ja auch ein Modell.
Also wir reiten ja immer darauf rum, auf dem Konnexitätsprinzip. Wer bestellt, soll auch bezahlen. Ja. Das funktioniert leider in der Regel nie. Viele Aufgaben bleiben unten hängen. Aber jetzt nehmen wir mal Beispiel Flüchtlingskrise. Die ist jetzt gefühlt relativ im Griff. Aber als in der Hochphase hatten wir über 50 Wohnungen angemietet. 50 Wohnungen in so einer kleinen Verbandsgemeinde. Zum einen mussten wir dazu zusätzliches Personal einstellen, die sich um die Mietobjekte kümmern, um Mietakquise, dann um die Flüchtlinge selbst kümmern, um die Rückgabe der Wohnungen. Das sind alles Kosten, die wir nicht erstattet bekommen und die natürlich den normalen Haushalt und damit auch unsere Ortsgemeinden belasten. Und da können wir ja nicht sagen, nö, interessiert uns nicht, wir kümmern uns nicht drum. Also wir haben auch gewisse gesetzliche Verpflichtungen, die wir auch erfüllen müssen. Das ist vielleicht auch so typisch deutsch, man will seine Pflicht erfüllen und man sagt, oder ich kann persönlich oft schlecht Nein sagen. Also wenn ich eine Aufgabe habe und ich bekomme eine Aufgabe übertragen, versuche ich die auch zu erfüllen. Ja, aber logischerweise merke ich das aber auch auf kommunaler Seite, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und das empfinde ich immer mehr auf kommunaler Ebene, dass wir da auf so einen komischen, fatalen Moment hinlaufen. Ich hoffe, dass Mainz und Berlin das wahrnehmen.
Was macht das denn aus Ihrer Sicht, das Thema Finanzen, Unterfinanzierung, was ja dann auch was mit Investitionen und mit Lebensqualität vor Ort zu tun hat, weil die Bürger das ja dann auch merken, wieso die Standards sind, wofür es Geld gibt und wofür es eben kein Geld gibt. Was macht das denn mit so einer Verbandsgemeinde wie Aich oder mit Ihrem Heimatort Meppenheim?
Also relativ einfach zu sagen, wenn die Kohle auf gut Deutsch unten stimmt, bei den Kommunen haben wir auch viele Folgeprobleme nicht, die wir aktuell haben, meiner Ansicht nach. Wenn Kommunen ausreichend finanziert sind und die Straßen in einem, ich sage jetzt nicht in einem sehr guten, aber in einem hinnehmbaren Zustand sind, die Gebäudeinfrastruktur in einem guten Zustand ist, fühlen sich die Leute auch vor Ort wohl. Sie fühlen sich sicher in Anführungszeichen. Sie sehen, dass Staat funktioniert. Wir sind die kleinste oder die unterste Ebene des Staates. Dann wächst auch wieder das Vertrauen in den Staat. Kann man in allen Teilbereichen sehen. Wenn die Polizei personell für den Streifendienst gut ausgestattet ist und man persönlich wahrnimmt, dass auch Streifen mal durchs Ort fahren, fühlt man sich sicherer. Das sind ganz viele subjektives Empfinden, was vielleicht objektiv nicht sich deckt, aber es geht ja darum, was die Bürger fühlen und dass sich die Bürger gut und sicher fühlen. Und wenn man dieses Gefühl wiederherstellt, meiner Ansicht nach haben wir gerade so eine Art disruptive Zeit, wo viele Bürger irgendwie das Vertrauen in Staat immer mehr verlieren oder dieses Vertrauen schwindet. Das müssen wir in den Griff kriegen. Und meiner Ansicht nach ist der Grundbaustein ganz unten. Weil auch die Erwartungshaltung auf kommunaler Ebene 100-mal höher ist als auf Bundesebene oder Landesebene. Warum? Wir sind viel näher am Bürger und der Bürger hat eine viel höhere Erwartungshaltung. Und die müssen wir bedienen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir ausreichend finanziert sind.
Aber mit was werben Sie denn, um hier hinzukommen? Es kann ja sein, es ist die Krönung der persönlichen Biografie, hier erleben zu dürfen. Das wäre das Ideale. Wie ziehen Sie Leute an? Wie halten Sie den Standort so attraktiv, dass Sie dafür auch Menschen bekommen, Bürger bekommen?
Also wir haben natürlich den großen Vorteil im Vergleich jetzt zu irgendwelchen Dörfern im Harz oder in der Eifel. Wir sind in der Metropolregion Rhein-Main. Meine Verbandsgemeinde oder die Verbandsgemeinde Aich und die Ortsgemeinden liegen direkt an der W9, an der Bundesstraße 9. Wir haben eine direkte Zugverbindung. Wir haben einen idealen Standort. Dementsprechend ist hier auch relatives, ja, gibt es einen relativen Wohndruck. Die Leute wollen hierher ziehen. Das sehen wir auch in den Baupreisentwicklungen, die sich innerhalb von 10 Jahren um mehr als 100% erhöht haben. Da sehe ich jetzt nicht so den Druck, was zu machen. Wo ich aber den Druck sehe, ist natürlich, dass unsere Infrastruktur passt, dass wir die Daseinsvorsorge, unsere Hauptaufgabe einfach abbilden. Kita-Plätze, Schule, das sind die wichtigen Sachen. Wasser, Abwasser, das ist zwar ausgelagert in kommunale Unternehmen, aber die Basics müssen stimmen und müssen gewährleistet sein. Und alles, was drüber hinweggeht, ist die Kür.
Herr Korte, über Daseinsvorsorge sprechen wir auch regelmäßig in unseren Podcasts und dass das Politikfelder sind, die von den Bürgern wahrgenommen werden und von der Politik gelöst werden sollten. Jetzt haben wir ja häufig bei Kommunen das Thema, dass wir zum Beispiel drüber sprechen, wenn es eine Grundrecht auf Kita-Plätze zum Beispiel gibt oder wie jetzt bei den Grundschulen, dann wird das da auf Bundesebene verabschiedet und am Ende müssen die Kommunen zahlen. Funktioniert ja so aber auf Dauer nicht, oder?
Nein, und auf Dauer kennt man auch die Klagen. Jede Seite versucht das neu auch ausreichend zu begründen, warum es nicht anders geht. Und faktisch ist es ja auch so, dass, sieht man ja an den letzten Entwicklungen seit Samstag mit dem Krieg jetzt, dass unter den Rahmenbedingungen von Unberechenbarkeit auch immer neue Aufgaben hinzukommen, die man irgendwie lösen soll. Das ist schon ein interessantes Phänomen. Wie geht man mit anwachsender Komplexität am Ende um? Und es ist ja viel mehr als nur die Frage der Finanzierung. Man möchte ja auch vorbereitet sein. Ich habe das hier auch beim Reingehen in das wunderbare Gebäude hier gesehen. Unten steht ein Hinweis, dass im Moment diese Notfallboxen es nicht gibt. Hat mich hier eben kundig gemacht, was das ist. Das ist schon ein interessantes Zeichen. Man hat eine große Resilienzerwartung an den Ort, an dem man wohnt, dass alles vorbereitet ist, wenn es auf uns zukommt. Und das ist natürlich eine Überforderung. Das kann niemand leisten, aber für diesseitiges, also es überhaupt vorstellbar ist, soll Politik zuständig sein, für viele auch für jenseitiges geradezu. Und das kann das Vertrauen nur, oder die Vertrauen stabilisiert sich dadurch nicht unbedingt. Aber die Frage des Hauptbegriffs ist ja der Daseinsvorsorge. Wir müssen das so finanzieren, dass am Ende auch überhaupt die Möglichkeit besteht, dass die Leute den Eindruck haben, der Staat funktioniert. Weil das ist das liberale Demokratieversprechen, dass er Probleme löst, der Staat, dass er für einen da ist. Das ist unser kultureller Hintergrund. In angelsächsischen Kulturen ist es völlig anders. Da ruft niemand nach dem Staat, dass er einem irgendwie hilft. Da hilft man sich selbst. Aber hier ist das. Wir sind super Etatisten. Und insofern ist die Frage, wie der Staat das auch finanziell in Zukunft stemmt, schon sehr zentral. Es gibt ja viele Reformüberlegungen dazu, Kommissionen, auch föderale Überlegungen. Aber das Grundprinzip ist, was sich permanent seit Jahren durchzieht, ne, dass man den Eindruck hat, die Kommunen ersticken.
Das ist ja auch die Diskussion, finde ich, die mittlerweile ja seitens der Kommunen auch immer offensiver geführt wird. Ich erinnere mich an Thomas Barth, den neuen Landrat vom Kreis Mainz-Bingen, der mir gesagt hat, die Erwartungshaltung an den Staat, dass er für jeden individuell eine Lösung liefert und dass er wirklich alles bezahlen kann, das ist illusorisch und das müsste sich nur mal jemand trauen, vielleicht auszusprechen oder dann in diesen sauren Apfel zu beißen. Herr Abstein, werden Sie denn, gibt es auf Sie in Ihrer Rolle als Verbandsbürgermeister hier vor Ort einen differenzierten Blick? Also wissen die Bürger, was sie lösen können und was sie nicht lösen können? Oder werden sie auch häufig mit dieser Erwartungshaltung, die Herr Korte beschrieben hat, konfrontiert und müssen dann sagen, Freunde, würde ich ja auch gerne machen, aber geht nicht.
Also würde sagen, die Mehrzahl hat eher eine höhere Erwartungshaltung, wie die Realität diese hergibt. Für viele ist man ist halt der erste Ansprechpartner und die Leute haben halt einfach nur auch die Erwartungshaltung, dann löst mein Problem so in etwa. Das macht man auch. Das macht man auch teilweise über das Maß hinaus, was man eigentlich machen sollte von der Aufgabe her. Aber zum Teil, manche Sachen ist man einfach nicht zuständig, kann man nichts machen. Das muss man dann aber auch klar kommunizieren. Dann enttäuscht man logischerweise auch Leute. Aber in Enttäuschen steckt Täuschen. Also da ist dann vielleicht auch die Erwartung falsch von den Bürgern. Aber ja.
Ich finde, Sie haben einen in mehrerlei Hinsicht interessanten politischen Lebenslauf, weil Sie ja bis 2023 auch CDU-Mitglied waren und deswegen ja auch 7 Jahre lang quasi ein CDU-Verbandsbürgermeister gewesen sind und sich ja dann entschlossen haben, die CDU zu verlassen und seitdem als Parteiloser ihr Amt ausüben. Was waren denn die Gründe für diesen Bruch?
Das war eine verrückte Zeit, in Anführungszeichen, als es zu dieser Entscheidung bei mir gekommen ist. Mich hatte zum damaligen Zeitpunkt extrem gestört, dass Politik, aber davon lebt logischerweise halt auch Politik und speziell Bundespolitik, bei den damaligen Problemen, da war der Ukraine-Krieg, ging da los, Gasmangellage, Corona, alles, also ganz verrückte Zeiten mit viel Unsicherheit, Bundespolitik nicht versucht hat, konsensorientiert Lösungen zu finden, sondern immer versucht hat, aber das ist halt das Spiel, Lösungen versucht hat dass die nicht ermöglicht werden. Meiner Ansicht nach, und so sollte eigentlich auch Politik sein, aber das passt dann vielleicht auch wieder zur Kommunalpolitik, man sollte doch eigentlich immer versuchen, eine Lösung zu finden, möglichst mit allen zusammen, um diese dann auch zu realisieren, um seine Region, sein Land, wie auch immer, seine Gemeinde nach vorne zu bringen. Das geht logischerweise eher auf unterer Ebene, nicht so einfach auf höherer Ebene. Aber des Weiteren war auch damals die Angriffe der CDU gegen die Ampelregierung meiner Ansicht nach zum Teil ein wenig überzogen. Man sollte sich doch eigentlich eher dann darauf konzentrieren, dass demokratische Parteien untereinander gewisse Grenzen wahren und dass diese nicht überschritten werden. Und letztendlich sagen alle zum Beispiel, wir sind für den Klimaschutz, aber dann torpediert man dann wiederum Entscheidungen, die Bundesregierung diesbezüglich vorhat. Man kann ja seine Zweifel anbringen, aber dann finde ich das immer so ein bisschen falsch in Anführungszeichen.
Wie kam Ihre Entscheidung hier vor Ort an?
Teilweise.
Bei der CDU geht so wahrscheinlich.
Da geht so, aber ich habe mit den CDU-Leuten hier vor Ort geredet. Die konnten zum Teil meine Gründe nachvollziehen, zum Teil logischerweise nicht. Es besteht aber überhaupt keinerlei böses Blut. Wir arbeiten alle immer noch sehr gut zusammen. Die Kontakte sind zu keinem abgebrochen. Habe auch klar kommuniziert, dass es nicht an den Leuten vor Ort liegt, sondern eher bezüglich der Bundespolitik, dass damals die Entscheidung so getroffen wurde. Aber im Großen und Ganzen, man ist ja auch auf sozialen Medien unterwegs, unter anderem dann auch auf Facebook oder so, eine riesengroße, breite, gefühlte Zustimmung, dass es eine gute Entscheidung war, ich sage jetzt mal parteilos zu sein. Ist natürlich ein schwieriger Grat. Letztendlich ist man ja durch die Partei ins Amt gekommen. Schwierig, um das mal auszudrücken. Aber es gab logischerweise nicht nur Blumensträuße in Anführungszeichen. Da gab es den einen oder anderen auch anonymen bösen Brief. Gehört aber dazu.
Wir sind ja auf einer Demokratietour, insofern sind wir auch interessiert, wie Teilnahme und Teilhabe hier organisiert ist, wie diktatorisch entscheiden Sie, wie abgeschottet ist hier diese Burg, wie kommen Sie überhaupt zur Entscheidung, also wie entwickelt sich Willensbildung in so einer großen Gemeinde, was haben Sie da für Erfahrungen und vielleicht auch für Informationen, wie man das elegant machen kann?
Also wichtig ist, zum einen ein Gespür dafür zu entwickeln, wie die Stimmung in der Bevölkerung zu gewissen Themen, um daraus dann einen möglichen Lösungsvorschlag zu erarbeiten. Logischerweise bespreche ich das mit meinen Beigeordneten, die aus unterschiedlichen Parteien ausgesandt wurden, aber natürlich auch darauf folgen, wenn wir als Verwaltung in Anführungszeichen einen Vorschlag haben, wird es auch immer im Gemeinderat beziehungsweise davor im Ausschuss besprochen. Ich hole auch immer noch die Meinung meiner Ortsbürgermeister ein, sodass wir dann vollumfänglich eine politische Entscheidung treffen können. Letztendlich sind alles Vertreter der Bevölkerung, so hoffe ich doch auch immer, dass wir dann dadurch auch eine Entscheidung treffen, die auch in der Form dann von der breiten Masse der Bevölkerung auch so abgedeckt ist. Aber ganz, ganz ehrlich, letztendlich sind die Entscheidungen ja immer Konsens. Also wer hat was dagegen, eine Schule zu erweitern oder irgendwas? Also es sind relativ einfache Entscheidungen immer, die da relativ wenig große Diskussionspunkte oder Streitpunkte sein können.
Ja, Streit natürlich immer, wenn es um das Weniger geht, also die Verlustkompetenz. Ne? Wie mit so redistributiven Entscheidungen, wenn es um weniger geht, dann ist es problematischer. Wie haben Sie denn selbst überhaupt noch die Gelegenheit, unter zeitlichen Bedingungen Informationen von den normalen Bürgern zu bekommen? Gehen Sie selbst einkaufen? Sitzen Sie samstags auf dem Marktplatz, gehen Sie jeden Abend Ihren Shop Wein trinken und hören da was? Oder das ist, muss man sich auch so vorstellen, dass Sie dieses avantgardistische Spürgefühl für seismografische Stimmungen, muss man irgendwie auch mitbekommen. Natürlich kann man sich berichten lassen von den verschiedenen Ortsbürgermeistern, aber selbst ist ja oft ein Problem, wie erhält man sich die Realität? Wie kommt man an Informationen heran? Das ist ja auch meine Hauptkritik am Chefredakteur, der nur auf diesem Berg sitzt.
Sagt der Politikwissenschaftler, der nur von Studien lebt und in seinem Büro sitzt.
Naja, das ist eine Verkennung natürlich der Realität.
Ihrerseits.
Ja. Nee, aber wie holt man sich Tagesdosis an Realität? Das ist ja nicht unwichtig.
Also da zitiere ich den ehemaligen Ministerpräsidenten, einfach nah bei den Leuten sein. Zum einen versuche ich jeden Tag durch die Büros hier zu gehen, zu den Mitarbeitern. Man redet auch über Privates und da hört man schon vieles raus, wo denn der Schuh drückt, wo Ängste sind, wo
das
Probleme sind.
Das schönste Zimmer ist hier das Trauzimmer. Da läuft man direkt drauf zu.
Ja.
Ich hoffe, das wird oft frequentiert.
Ja, relativ oft. Ich führe auch Trauben durch. Also
ja.
Mache ich gerne. Des Weiteren gehe ich tatsächlich selbst einkaufen für meine Familie. Das mache ich immer einmal in der Woche. Da trifft man ja logischerweise Leute, wenn man hier in der Verbandsgemeinde einkaufen geht. Ich gehe jeden Abend wenn ich keine Abendtermine habe, mit meinen Hunden eine Dorfrunde. Da trifft man Leute. Wenn ich morgens meine Tochter in die Kita bringe, treffe ich Leute. Und so hat man halt immer den Kontakt zu den Menschen. Zusätzlich kommen dazu dann Veranstaltungen. Sie haben es ja gerade erwähnt, Wein trinken. Wir sind eine Weinbauregion. Da finden ja relativ viel Feste statt. Und da kommt man ja auch mit dem einen oder anderen ins Gespräch. Logischerweise sollte man dann auch irgendwann den Absprung schaffen, wenn der Weinpegel bei den Leuten steigt. Aber alles gut. Also ich glaube auch dadurch, dass ich einen großen, aktiven Freundeskreis habe, dass ich da relativ ein gutes Gespür habe, was so abgeht auf.
Aber das Amt bringt ja auch mit sich, dass Sie ja nirgendwo als Maximilian, als Privatperson sich hier aufhalten, sondern ja wahrscheinlich immer mit dem Amt verbunden und dann ja auch schlecht sagen können, wenn jemand kommt mit etwas, nee, sorry, ich habe jetzt eigentlich gerade Feierabend, melde ich morgen früh in der Bürozeit.
Das haben auch schon Kollegen so gehandhabt, dass sie gesagt haben, so Feierabend, kannst morgen kommen. Das kommt aber ganz schlecht an bei den Bürgern. Man ist, wie Sie ja gesagt haben, eigentlich keine Privatperson mehr. Das war am Anfang von meiner Dienstzeit schon ein bisschen schwierig, erstmal mit der Situation umzugehen, das zu lernen.
Man muss ja auch immer auf Sendung sein, im Prinzip. Also.
Ja, man muss immer ansprechbar sein, also geistig. Und muss sich auch immer die Zeit nehmen, dem Gegenüber dem Gegenüber jetzt keine Bordschen zu geben, sondern zu sagen, alles klar, gib mir mal deine Nummer, ich rufe dich morgen an. Da kann man das relativ kurz halten oder sich halt wirklich dann die Zeit nimmt, um zu hören, was die Person zu sagen hat. Das war relativ schwierig, da gewöhnt man sich aber auch dran, muss man aber auch wollen und können. Und das muss auch eine Familie wollen und können. Weil letztendlich wird dann auch die ganze Familie mit einer anderen sichtbar genommen. Also dann ist die Tochter nicht die Tochter von Maya Müller-Schulz, sondern die Bürgermeistertochter. Und dann werden ja auch relativ schnell so Vorwürfe laut, als ob die Kinder dann eine Sonderbehandlung bekommen etc. Selbst wenn es nicht zutrifft, es trifft dann einen als Elternteil schon, wenn das Kind nicht mehr als Kind wahrgenommen wird, sondern das Kind von dem Amtsträger. Also das ist schon relativ schwierig, aber ich glaube, jetzt schon so lange im Spiel zu sein, dass man das besser abpuffern kann. Aber logischerweise ist es schon eine gewisse Herausforderung.
Unglaublich viel in unserer Gesellschaft läuft ja über das Ehrenamt. Ne?
Ja.
Ob das jetzt im Sport ist oder im Kulturbereich, Nachbarschaftshilfe, ist unfassbar. Diese Gesellschaft würde sofort zusammenbrechen, wenn es das nicht geben würde. Wie fördern Sie das? Wie unterstützen Sie? Haben Sie bestimmte Preise, die Sie und damit Leute auszeichnen? Also wie ist der Respekt und die Wertschätzung dieser größten Bürgerbewegung, die wir einfach haben, hier organisiert?
Also wir haben im sportlichen Bereich Fördertöpfe, wenn einmalige Aktionen sind, geben wir da auch immer gerne einen Zuschuss, sei es jetzt im Sportbereich, aber auch wenn zum Beispiel letztes Jahr war es, ist die katholische Jugend in den Vatikan gefahren und haben um einen Zuschuss gebeten, damit sie das realisieren können. Da gebe ich das gerne. Ich habe auch persönliche Verfügungsmittel extra dafür vorgesehen bei mir, damit ich so Sachen unterstützen kann.
Aber wenn die mit dem Papst Segen zurückkommen, ist es natürlich auch hilfreich.
Und wenn der mich einschließt,
ja, ist es doch besser. Ja, natürlich.
Nee, aber auch, wir geben ja auch unsere Infrastruktur sehr gerne oder stellen diese sehr gerne zur Verfügung, wenn da irgendwelche Vereine anfragen, sei es jetzt Sportbereich oder andere Vereine. Wir versuchen da schon relativ viel möglich zu machen. Wir organisieren zum Beispiel, gibt's das Hammer Open Air, das ist das älteste Open Air Deutschlands, in Hamm, sonst wird's nicht Hammer Open Air heißen. So ein bisschen Woodstock auf Rheinhessen.
Bist du noch ausreichend Matsch?
Ja, wenn es davor geregnet hat, ist es da relativ schlammig. Und da sind wir auch mit einem engen Austausch mit den Veranstaltern, haben wir jetzt zum Beispiel auch mit dem hiesischen Busvertrieb das organisiert, dass da Fahrten laufen. Also wenn irgendwas aktiv gemacht wird, versuchen wir da flankierend zu unterstützen oder halt auch vielleicht die ein oder andere Sache zu klären, die Bürokratie betrifft. Also aber logischerweise hätten wir eine größere finanzielle Ausstattung, könnten wir da auch den Verein mehr unter die Arme greifen. Aber wir gehen mit den Mitteln um, die wir haben und versuchen, diese effizient einzusetzen. Und ich glaube, das ist, so wie wir es machen, eigentlich auch ganz gut.
Herr Kort, ich fand das, was Herr Abstein vorhin erzählt hat zu den Beweggründen seines Austritts aus der CDU, interessant, weil man, glaube ich, bei Bürgern bei so einem Befund von Politikverdrossenheit sprechen würde. Man kann jetzt bei ihm ja augenscheinlich nicht von Politikverdrossenheit sprechen, weil er der Politik und dem Einsatz für Demokratie ja treu geblieben ist. Aber man könnte es vielleicht übersetzen in eine Art Parteienverdrossenheit, weil er sich eben von der Partei nicht mehr wiedergesehen gefühlt hat.
Sieht man auf kommunaler Ebene häufiger, dass die Anzahl der freien Bürgerinnen, Bürger, die bei den Kommunalwahlen antreten, Freie Wählerinnen und Wähler, das tendenziell zunimmt. Andererseits kann man und muss man dem entgegenhalten, unser Parteiensystem ist die modernste Form, in einer Demokratie Willensbildung zu organisieren, die ich weltweit auch nicht sehe, wie man die durch andere Dinge ersetzen kann. Gerade in diesen Zeiten wird klar, wie Willensbildung oft so instrumentalisiert wird über Fürsorgekartelle über große Unternehmen, bei denen man dann meint, man braucht keine Wähler mehr, sondern dieser Staat kann ersetzt werden durch große Konzerne. Das ist ja in den USA gang und gäbe, das wird sich so weiterentwickeln und bei uns eben eine gegengesetzte Tendenz. Und das setzt auch voraus, ein attraktives Parteiwesen zu haben, weil es nicht nur Vielfalt widerspiegelt, sondern eben auch eine Form von gemeinwohlorientierte Interessenausrichtung, die ja andere so nicht einbringen können. Wer sollte es sonst machen? Also Organisationen, Unternehmen, Kirchen, wer auch immer, wer sollte sich dieser Willensbildung annehmen? Insofern ist es wichtig, dass wir Parteien haben, die erkennbar unterschiedlich sind, die aber Interessen bündeln.
Aber auch Parteien haben, die Stichwort Problemlösungskompetenz auch Probleme anpacken, weil was Herr Abstein beschrieben hat, war ja der Befund, den wir der Ampel gegenüber häufig gehört haben. Die sind jetzt häufig nicht an der Sache orientiert oder auch mit der CDU dann quasi noch dabei. Die streiten sich ja nur. Und wo bleibt dann die Lösung für mich? Also das ist ja auch ein Appell an das Verantwortungsbewusstsein der handelnden Personen, ja, nicht nur Parteispielchen zu machen und sich gegenseitig in Position zu bringen, sondern den Eindruck zu erwecken oder das auch im Sinne der Lösung, an einer Lösung orientiert zu sein.
Stimmt, aber Parteien haben eben, das kann man ganz gut auch nachweisen, sehr unterschiedliche Funktionen. Es sind erstmal Machterwerbsorganisationen, es sind geradezu Problemlösungskartelle, aber es sind auch Lebensstilbastionen, es sind gesellschaftliche Aufenthaltsorte, es sind Gesinnungsgemeinschaften, für viele auch Rechthabervereinigungen. Also ganz unterschiedliche Interessen spiegeln sich hinter den Begriffen ja wieder. Und so sind sie auch wie eine Sammelbewegung unterwegs und bündeln unterschiedliche Interessen, die an diesem Tisch hier auch einfach vorhanden sind. Und das wird vorgebündelt praktisch und dann projiziert in eine Richtung. Das ist, finde ich, eine sehr kluge Einrichtung, dass es das gibt. Aber es ist mir klar, dass es auch Vorbehalte gegenüber die Parteien gibt, dass sie zu wenig dynamisch sind, dass sie bestimmte Themen nicht aufgreifen, dass sie Beschreibungsangst für verschiedene Themen entwickeln, weil sie Angst dann auch vor Wählerinnen und Wählern haben, es nicht artikulieren. Und dadurch kommt gerade auf kommunaler Ebene durchaus die Tendenz, doch Herrn Müller, Herrn Mayer, Herrn Schulz zu nehmen, der eben parteilos daherkommt. Für Wählerinnen hat es aber auch einen Nachteil. Bei Ihnen war klar, biografisch, Sie sind vom Wertekompass her, waren Sie zuortbar, weil Sie mal sich in der CDU auch organisiert haben, aber ich finde, bei anderen weiß man das ja gar nicht. Wer steht denn hinter den Einzelpersonen? Ne? Wer beeinflusst sie? Aus welchem Wertekontext kommen sie? Wo, in welche Richtung entwickeln sie sich? Das ist für Wählerinnen und Wähler bei Einzelpersonen, wenn man die Familie nicht kennt, schwer einzuschätzen. Es ist unkalkulierbar. Es ist viel einfacher zu sagen, er ist eben immer Sozialdemokrat gewesen oder ist bei der FDP oder was auch immer. Es ist mit Risiken verbunden, Einzelpersonen zu wählen, finde ich, bei denen man nicht weiß, wo sie wirklich herkommen und in welche Richtung sie sich weiterentwickeln. Da so ein parteipolitisches Korsett ist ja nicht nur etwas, was einen in eine Richtung vielleicht ja so fesselt, dass man sich nicht bewegen kann, sondern eher positiv, dass ich ihn einordnen kann. Und man muss ja Vertrauen entwickeln über eine Zuordnung. Also Empathie kann sich auch nur entwickeln, wenn ich eine Vorstellung habe, eine imaginierte Vorstellung geradezu von dem, was einen erwarten kann. Und das ist schwieriger bei Personen, die jetzt überhaupt nicht parteipolitisch verortet sind.
Herr Abstein, um im Bild des Korsetts zu bleiben, die einen würden sagen, es schnürt einem die Luft ab, aber die anderen würden jetzt positiv gesprochen sagen, es gibt einem ja auch Halt. Vermissen Sie als parteiloser VG-Bürgermeister ein Parteienkosmos um Sie herum, der Ihnen...
Das ist jetzt eine rhetorische Frage, das ist eine typische Frage. Vorsicht.
Teils, teils.
Und juristisch, es kommt darauf an. Nee, natürlich ist das ja gerade, wie lange war ich? Ich war ja bald 20 Jahre bei der CDU. Das ist ja dann quasi wie eine zweite Familie, also eine politische Familie. Und wenn man eine Familie verlässt, ist das ja auch zum Teil ein psychologischer Prozess, den man da durchläuft, eine Trennung mit allen Trennungsproblemen. Und logischerweise macht man sich schon manchmal Gedanken, war das die richtige Entscheidung? Weil letztendlich, Professor Korte hat es ja gesagt, wenn man in der CDU war, passt man oder wird man ja in eine relative Schublade gesteckt oder verortet. Vom Wesen her bin ich ja, würde ich mal behaupten, ein relativ konservativer Mensch von den Wertevorstellungen, bin aber auch jetzt nicht verschlossen gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen. Also da macht man sich natürlich schon Gedanken, möchte man nicht wieder einer politischen Familie angehören? Das sind Gedanken, die begleiten einen, tagtäglich ist jetzt das falsche Wort, also immer wieder, weil letztendlich hat ja auch der Professor Korte gesagt, es ist ja ein Machtapparat, eine Partei. Und letztendlich kann man ja auch versuchen, da einzuwirken, damit gewisse Entwicklungen, die man selbst sich wünscht oder vorhat, dadurch beeinflusst oder verstärkt werden, um dadurch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung zu unterstützen in der Partei. Macht man sich schon Gedanken, ja, aber ja, kommt drauf an.
Bei der letzten Wahl hat nicht die VG Aich, aber Aich als Ort in Rheinhessen vielleicht etwas oder auch über Rheinhessen hinaus etwas unrühmliche Bekanntheit erlangt aufgrund eines exorbitant hohen AfD-Wahlergebnisses. War das für Sie absehbar? Haben Sie das vorher in einer Stimmung wahrgenommen? Und was hat das mit den Themen, die wir bisher besprochen haben, eventuell zu tun?
Eine Tendenz hat man schon wahrgenommen. Also deswegen, wenn man den Kontakt in die Bürger, in die Bevölkerung hat, merkt man schon, wo so ein gewisser Grundtrend hingeht.
Mhm.
Ich glaube fast, dass ein ähnliches Ergebnis Ende des Monats rauskommen wird. Weiß ich jetzt nicht, ob es in Rheinland-Pfalz sein wird, aber hier in der Gegend wird sich wahrscheinlich das Wahlergebnis der Bundestagswahl nicht groß von der Landtagswahl unterscheiden, meiner Meinung nach. Woher kommen so Ergebnisse? Wir haben eine extreme Zeit der Unsicherheit. Die Bürger sind verunsichert. Sie haben Angst um ihren Arbeitsplatz, auch wenn es oft gar nicht, also den Grund dafür gegeben ist. Gefühlt haben die Leute weniger Geld im Portemonnaie. Die Gesellschaft verändert sich rapide, technische Neuerungen, also viel, viel Wandel in der Gesellschaft, und der Mensch hat ja grundsätzlich Angst vor Veränderungen. Und wenn ich merke, dass sich was verändert, dann überlegen sich ja viele, oh, dann wähle ich lieber vielleicht Parteien, die mir sagen, ich drehe die Zeit zurück oder ich gebe dir einen Halt und führe wieder das ein, was mal war, in der Hoffnung, dass dann auch wieder alles gut ist. Was aber meiner Ansicht nach nicht realistisch ist. Deswegen, um vielleicht ja nicht mehr so in den Medien zu stehen mit gewissen Wahlergebnissen, glaube ich, führt nur ein Weg dazu, den Leuten wieder Sicherheit zu geben, den Leuten einen Kompass zu geben, der Fels in der Brandung zu sein, gesellschaftlich, politisch, um Stabilität herbeizuführen. Und ich glaube, dann funktioniert auch der Rest wieder.
Herr Korte, der eine Aspekt ist ja das, was die Wählerinnen und Wähler oder Bürgerinnen und Bürger wahrnehmen, was Herr Abstein eben gesagt hat, Unsicherheit, daraus erwachsene Unzufriedenheit. Was würden Sie denn den etablierten Parteien raten, um diesem Trend entgegenzuwirken oder dieses andere Gefühl zu vermitteln?
Naja, das, was für die Wahl mitentscheidend ist, ist diese berühmte Problemlösungskompetenz. Die sollte man nachweisen, dass man sie hat. Also, dass man anbieten kann, welche Lösungen bereiten wir konkret vor? Wie kann man im Alltag die zentrale Frage, die viele umtreibt, die Bezahlbarkeit von unserem Leben im Alltag verbessern? Also, es geht nicht darum, andere zu bekämpfen oder sie zu diffamieren, sondern es geht darum, selbst zu sagen, mit welchen Lösungen kann man eigentlich brillieren. Und dazu gehört auch eine Form von Zumutungsmut. Also nicht nur zu sagen, es wird jetzt einfach alles einfacher und besser, es kann eine schwierige Zeit geben, aber wir haben dafür ein paar Vorstellungen. Und diese Vorstellungen entwickeln sich aus der Interessenaggregation in der politischen Mitte und nicht durch Ausgrenzung anderer, sondern im Miteinander gemeinsam. Das ist der große Unterschied, weil es hilft ja nicht, andere auszugrenzen, das löst ja überhaupt nichts. Und es ist eben eine zukunftsgerichtete Perspektive, keine Nostalgie, die irgendwie als Zeitreisenpartei daherkommt und von einer Vergangenheit spricht, die es in dieser Form nie gab. Also das ist anstrengend, das ist schwierig, aber es setzt Überzeugungsarbeit voraus, aber keine Probleme verschweigen, aber Lösungen konkret anbieten.
Wichtig, also vielleicht ergänzend dazu, habe ich auch unserem Ministerpräsidenten gesagt, der war bei einer Veranstaltung in Hamm bei uns, Podiumsdiskussion, da ging es auch dann darum, wie denn Medien, dass soziale Medien reguliert gehören und das Erstarken der AfD. Letztendlich, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, einfach die Ängste und Befürchtungen der Bürger wahrzunehmen. Und Aufgabe der Politik ist, dann auch Lösungen entsprechend zu suchen, statt zu verteufeln oder abzugrenzen. Also warum ist denn die AfD so stark und teilweise in manchen Bundesländern stärkste Kraft? Das hat ja einen gewissen Grund, warum die Leute diese Partei präferieren. Und wenn die halt Ängste haben und eine Lösung anbieten und die anderen diese Thematiken gar nicht bespielen, dann fühlen die sich ja bestärkt. Deswegen nimmt einfach die Ängste der Bürger wahr und sucht eine Lösung und verteufelt es nicht oder klammert es dann nicht aus.
Haben Sie denn nach den Wahlergebnissen, wie haben Sie die Stimmung hier vor Ort wahrgenommen? Ich kenne das aus dem Freundeskreis in den einzelnen Kommunen, die verstreut wohnen. Wenn ich jetzt mal so mathematisch einfach rechne, die AfD käme auf 20%, dann rechnen die um, quasi jeder Fünfte müsste ja die AfD gewählt haben, weil dann läuft man schon so durch die Straße, berichten sie mir und überlegen sich quasi, also jetzt nicht durchzuzählen, aber es ist ja schon eine signifikante Zahl von Menschen. Man kennt vielleicht auch viel und fragt sich ja dann, irgendwer muss sie ja gewählt haben. Macht so ein Wahlergebnis aufgrund so einer Beobachtung etwas mit einer Verbandsgemeinde oder mit einem Ort?
Also wir haben ja hier bis spät in der Nacht gesessen und haben die Wahlergebnisse reinbekommen, haben die eingepflegt ins System. Da wussten wir logischerweise schon, wo die Reise hingeht. Da schaut man sich schon ein bisschen gegenseitig an, wie wenn jetzt die Nationalmannschaft 10-0 verliert. Ach du Scheiße, so eine Art. Und es bestätigt sich ja dann auch und hat sich ja dann auch verfestigt, wie die Wahlergebnisse sind. Logischerweise, wenn man sich dann mit Bürgern unterhält oder mit Ratsmitgliedern, kommt man ja dann ganz schnell zu dem Schluss, jeder Fünfte, und dann zählt man mal quasi im Raum durch. Weindrötschti, hätten jetzt die AfD gewählt. Da realisiert man aber auch mal, wie viel quasi die, so eine Partei oder extremistische, darf man ja, oder Verdachtsfall, wie auch immer, oder keine Ahnung, also so extreme Parteien wählen, dass es doch schon relativ viele Bürger sind, die da sind. Also da haben ja auch ganz viele Leute gesagt, die an der Wahl geholfen haben, die haben dann immer durchgezählt, 1, 2, 3, 4, du, also Heinrich, kommt jetzt ein AfD wieder, zack, 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 jetzt kommt wieder einer. Das ist schon ein Haufen Holz.
Mhm.
Komisches Gefühl.
Herr Korte, wenn man jetzt tatsächlich diese Zahlen anguckt, sind ja jetzt, wenn wir zum Beispiel, nehmen wir 20 oder 15%, man hat ja früher bei kleineren Bewegungen immer gesagt, naja, das sind ja nur ein paar Prozent, aber es sind ja jetzt mittlerweile prozentual schon ein Teil eines Ortes in diesem Fall, den man ja jetzt in einem Wählerwillen, den er zum Ausdruck gebracht hat, ja nicht komplett wegwischen kann und sagen kann, okay, das ist nur ein kleines Ding, wir gehen da gar nicht drauf ein, sondern das ist ja schon eine Menge.
Ja.
Eine Menge Holz, wie jetzt Herr Abstein gesagt hat.
Ja, aber kommt mit dem Maßstab an. Man kann natürlich auch das positiv wenden und sagen, 80% wählt sowas nicht. Wählt politische Mitte, das Angebot, was da ist. Wie können wir also das Zukunftsnarrativ, was Demokratie begleitet, vergrößern? Also Aussicht auf Besserung, hinterlegt nicht mit irgendwelchen verrückten Ideen, sondern mit konkreten Lösungen, die man sagt. Vielleicht auch 5 Beispiele hier aus dieser Verbandsgemeinde, bei denen man sinnvoll in kurzer Frist eine Lösung erarbeitet hat. Und macht damit auch Hoffnung auf das, was sich entwickeln kann. Denn wir wissen auch von den Umfragen, dass bei den Bundestagsparteien beispielsweise keine Partei so miserable Werte bekommt wie die AfD für Oppositionsarbeit. Also immer dann, wenn Opposition bewertet wird, schneidet sie ganz schlecht ab. Und immer dann, wenn die Gefahr droht, dass sie exekutive Verantwortung übernimmt, wollen die meisten sie nicht. Das haben ja die Stichwahl im West und Ost gezeigt. Das ist schon ein Indiz, dass es eine Störbewegung ist, die man als zukunftsängstliche Empörungsbewegung gerne mal so vor sich hertreibt, unterstützt, dass sie den anderen irgendwie Dampf machen soll, aber sie niemand wirklich in Verantwortung haben will. Und daraus kann man natürlich was Positives machen. Man sagt, wir sind Macher vor Ort, wir organisieren was, wir organisieren praktisch Zukunft. Wie kann man einen organisierten Optimismus eigentlich antreiben, weil Leute lechzen nach Zukunft. Sie sind so viel in der Gegenwart gebunden, aber wollen eine Perspektive haben für sich, für die Familie. Und da, finde ich, gibt es viel zu wenig Ansprache von den Parteien, diese Perspektive auch zu entwickeln. Weil die anderen leben von dem, was nicht funktioniert, von dem, was schlecht ist, von der Angst, von den Ressentiments. Und wir wollen aber Zukunft haben. Und diese Zukunft muss man formulieren mit Problemlösungen, und das ist meines Erachtens die größte Chance von Parteien oder von Bewegungen, sich an die Spitze so eines Optimismus zu setzen.
Herr Abstein, es ist jetzt eine gefährliche Frage, weil ich weiß genau, was er gleich sagen wird, dass nämlich die Medien da ohnehin eine Rolle mitspielen. Ich warne nur schon vor, aber so der Befund, sprechen wir auf politischer Ebene zum Beispiel zu selten über das, was funktioniert?
Also Medien leben ja vom
Misserfolg.
Vom Misserfolg, vom Skandal, von den Problemen.
Das muss nochmal ausgesprochen werden.
Es,
ist so, glaube ich. Also
Sie dürfen das ja abstand. Bei ihm bin ich immer der Sack ist so häufig.
Also ich glaube, wenn man in den Zeitschriftenhandel geht, man sieht eine Zeitung mit Skandalen oder eine Zeitung wie ach, wie alles Schönes, greift man wahrscheinlich tendenziell eher zu dem, wo die Skandale drin steht. Das liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen in der menschlichen Natur, in der menschlichen Psyche. Logischerweise wäre es natürlich positiver, das Gute und das Funktionierende vielleicht verstärkt herauszustellen. Mhm. Im Idealfall würden wir auch wieder gesellschaftlich so ein positives Mindset, so eine positive Grundstimmung wieder hinkriegen. Die hatten wir eine ziemlich lange Zeit. Im jungen Erwachsenenalter habe ich das so gefühlt, also alles pumpt, alles funktioniert, alles super. Wir strotzen vor Kraft und jetzt ist es irgendwie gefühlt alles schlecht, in Anführungszeichen. Existenzängste, geht meiner Tochter, wenn die mal groß ist, wird es die auch mal so gut haben wie ich selbst. Ja, Existenzangst und Existenz und Ängste sind immer ganz schlechte Berater, in Anführungszeichen.
Aber es gibt ja so Beispiele, ich würde es einfach mal ausprobieren, dass sie jeden Tag eine kleine Aufnahme senden über all die Wege, die es gibt in sozialen Medien, technisch heute nicht so schwer, was sie täglich erreicht haben hier für diese Bürger. Also das ist ja der positive Befund, was sie versucht haben, vielleicht auch nicht erreicht haben, aber was sie gemacht haben. Ich glaube, es würde auf Interesse stoßen, dass man nicht nur in gebündelter Information vor den Wahlen das bekommt, sondern die Tagesarbeit einfach sieht und das auch honorieren kann, das Bemühen, Probleme zu lösen.
Guter Ansatz.
Mhm. Ach, Herr Korte, Sie können so ein vermittelnder Typ sein, wenn Sie nicht mit mir zu tun haben, sondern mit anderen sprechen.
Ja, deswegen ist der Tisch ja auch zum Glück ziemlich breit, dass wir das gemeinsam aushalten.
Herr Korte, wir kommen ans Ende unserer Station hier in Aich. Was bleibt für Sie hängen mit Blick auf Demokratie und Politik vor Ort?
Das ist hier praktisch sehr gute Gemeinde oder eine Verbandsgemeinde, bei der man erkennen kann, dass Bewegung da ist, dass es eine hohe Dynamik gibt und dass es ja viele konkrete Versuche gibt, aus dem, was so im Alltag an Problemen da ist, daraus auch positive Schlussfolgerungen zu ziehen und das nicht an den Bürgern vorbei, sondern mit den Bürgern ganz offensichtlich, konsensual. Und das kann man auf jeden Fall mitnehmen.
Herr Abstein, vielen Dank, dass wir hier sein durften, Sie besuchen durften, für die offenen Worte, für den intensiven Austausch. Ich fand ihn sehr aufschlussreich. Wir beenden unsere Station hier in Aich, ziehen weiter, sehen uns nachher wieder in Niederolm beim Gymnasium, werden dort mit einem Sozialkunde-Leistungskurs über Politik und Demokratie sprechen. Ich packe jetzt Herrn Korte wieder ein, setze ihn auf die Rückbank des Busses, versuche ihn wach zu halten, bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern für die Aufmerksamkeit in dieser Folge und wir hören uns auf einer unserer Demokratietour auf der nächsten Station aus Niederolm wieder. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Das war Korte und Rink. Ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.